ARD.
Hallo zusammen, ich bin Ole Wackermann und habe heute Morgen erstmal die Mopo an den Schreibtisch geholt. Die letzte gedruckte tägliche Ausgabe. Titel: Wir sehen uns morgen. Denn ab morgen erscheint die Mopo nur noch als Wochenzeitung und das ist ein großes Ding für alle in Hamburg, die mit Medien zu tun haben und auch für die treuen Leserinnen und Leser.
Früher war es immer schön, was zu haben, die Mopo. Man dachte, alles klar, der Tag kann beginnen.
Der Vorteil an der Mopo war immer, dass das Format so praktisch war, um es in der S-Bahn zu lesen.
Ja, es bricht mir das Herz. So traurig, dass die Mopo jetzt nur noch als Wochenzeitung erscheint. Ich habe gerade das letzte Exemplar der Tageszeitung gekauft. Und ab morgen erscheint die Mopo als Wochenausgabe. Und ich hoffe, ich wünsche es der Mopo sehr, dass es ein Erfolg wird. Ich werde natürlich der Mopo treu bleiben, das ist ja klar.
Ja, natürlich. Und immerhin wird die neue Wochenausgabe mehr als 100 Seiten dick und kommt ab morgen zuverlässig. Im Gegensatz zum Eröffnungstermin bei dem neuen Mega-Shopping-Center Westfield im Überseequartier. Der galt als sicher, aber heute kam raus, die Eröffnung verschiebt sich wegen eines Wasserschadens. Was da los ist, das klären wir gleich. Und wir kümmern uns auch noch um einen anderen Problembären unter Hamburgs Gebäuden, den Neubau der Staatsanwaltschaft. Um den gibt's weiterhin großen Streit. Also kommt doch gerne mit euren Ohren in unser heimeliges, harmonisches Podcast-Studio. Da reden wir dann wieder über alles. Heute am Donnerstag, den 11. April. Schön, dass ihr dabei seid.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Es sollte alles so spektakulär werden bei der Eröffnung des Westfield Shopping Centers in der Hafen City. In genau 2 Wochen sollte die sein. Rita Ora, also ein internationaler Star, sollte da singen. Ein exklusives Konzert. 200 Geschäfte und 40 Bars, Restaurants und Cafés standen in den Startlöchern und nun das. Die Eröffnung ist erstmal abgesagt, wegen eines Wasserschadens. Das ist also ein echter Worst Case. Reinhard Postelt recherchiert schon den ganzen Tag zu den Hintergründen. Reinhard, was wissen wir denn Stand jetzt über diesen Wasserschaden? Wie schlimm ist das?
Also der Betreiber erzählt da nicht viel, aber wir haben rausgefunden, es muss Grundwasser eingedrungen sein und zwar durch die Bodenplatte in eines dieser 14 Gebäude, aus denen dieses riesige Erlebnis- und Einkaufszentrum besteht. Und ausgerechnet da ist Wasser eingedrungen, wo die Zentraltechnik liegt, die abgesoffen ist. Ob das nun die Klimaanlage ist, die Brandschutzanlage ist, das wissen wir nicht. Vom Investor heißt es nur lapidar, die zentrale technische Anlage kann kurzfristig nicht wieder in Betrieb genommen werden. Ja, und man weiß, wenn Grundwasser in ein Gebäude eindringt, ist das natürlich viel schlimmer, als wenn nur ein Wasserrohr geplatzt ist. Auf jeden Fall war es schlimm genug, denn sonst würde man nicht das sogenannte Grand Opening verschieben um ganze 4 Monate. 1000 Gäste sind gebucht, Hotelzimmer reserviert, Anzeigen geschaltet. Ja, und nicht zuletzt sind hunderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt worden, um in den Geschäften, in den Bars und Restaurants, im Fitnessstudio zu arbeiten. Ja, 80.000 Quadratmeter groß ist das Ding nämlich, übrigens fast 3-mal so groß wie die Europapassage.
Wow, und wir halten fest, das Problem scheint doch größer zu sein und du hast schon erwähnt, was das alles nach sich zieht und solange das Shoppingcenter nicht geöffnet ist, da können die Geschäfte auch noch gar keinen Umsatz reinspielen, Personal nicht bezahlen, jedenfalls nicht von den Umsätzen, also riesige Ausfälle, wer bleibt da auf den Kosten sitzen?
Ja, vermutlich werden jetzt darüber Rechtsanwälte in Kompaniestärke streiten, es sei denn, Europas größter Centerbetreiber mit Sitz in Paris hat eine dicke Versicherung abgeschlossen für den Geschäftsausfall. Noch ist unklar, ob all das Personal nun auch bis August in Kurzarbeit gehen muss, ob es Verdienstausfälle gibt. Das hängt sicher vom jeweiligen Betrieb ab. Alle Inhaber sind auf jeden Fall geschockt, damit hätte wohl niemand gerechnet, obwohl das Erlebniscenter ja eine unendliche Pannenserie hinter sich hat. Ich erinnere mich an den ersten Spatenstich am 4.4.2017, als der Investor verkündete, ja, 2021, da machen wir auf. Auch Hamburgs damaliger Bürgermeister Olaf Scholz kam ins Schwärmen, als er in mein NDR-Mikrofon sprach.
Das ist ein ganz hervorragendes Projekt für die Entwicklung der Hafencity und der gesamten Hamburger Innenstadt. Hier entsteht ein lebendiges Quartier mit sehr viel unterschiedlichen Gebäuden und es wird die Hafencity weiter voranbringen und ein großer Anziehungspunkt sein.
Und keiner sollte das schlimme Unglück vom vergangenen Oktober vergessen, als 5 Bauarbeiter sterben mussten, nachdem ein wohl überladenes Gerüst in einem Fahrstuhlschacht eingestürzt war.
Man denkt ja auch sofort an den Elbtower, das andere Projekt, das auch mit dem Namen Olaf Scholz verbunden ist. Ganz so schlimm sieht es hier ja nicht aus. Ist das denn heute eine gute Nachricht für die Konkurrenz, um mal auf die andere Seite zu gucken, die Geschäfte in der Innenstadt zum Beispiel?
Also theoretisch ja, denn die Einzelhändler in der City, also Mönckebergstraße und so, die müssen ja die massive Konkurrenz fürchten vom Überseequartier. Darüber wird ja seit 10 Jahren schon diskutiert. Nun haben sie etwas Schonfrist bis Ende August, aber ich telefonierte mit Brigitte Allkemper, sie ist Hamburgs City-Managerin. Sie spricht für den Einzelhandel und sagt, nun die Einzelhändler der City, der Mönckebergstraße, die würden keinerlei Schadenfreude empfinden. Keiner freue sich über so ein Desaster, es sei einfach eine tragische Lage.
Okay, da scheint auch so ein bisschen Kollegialität bei aller Konkurrenz zu sein. Die Eröffnung soll ja Ende August nun sein. Wird das denn klappen?
Das Hamburg-Journal im NDR-Fernsehen konnte die Quartiersmanagerin des Westfield-Überseequartiers interviewen. Teda Mustroff heißt sie und sie sagt, ja, die Eröffnung kann im August sicher stattfinden. Jetzt säßen die Ingenieure schon bei der Fehlersuche vom Wasserschaden. Die Reparatur werde gar nicht so lange dauern. Aber es mache für den Einzelhandel keinen Sinn, mitten im Sommer, mitten in der Modesaison zu öffnen. Und nicht vergessen, verschoben wird ja auch die Eröffnung der Hotels mit all den gebuchten Zimmern. Auch des Großkinos und der Lichtkunstshow Port des Lumières. Das geht alles erst Monate später los. Und Port des Lumières erklärte mir, man sei geschockt und wisse noch gar nicht, was man mit den Tausenden an gebuchten Tickets machen solle. Immerhin, Ende August soll die Eröffnungsfeier nun wirklich ganz groß ausfallen, wie eigentlich schon die im April jetzt geplante. Nur ob Rita Ora wieder Zeit hat, da habe ich so meine Zweifel.
Okay, da schließt sich der Kreis. Das ist ein echter Baukrimi, der wird uns bestimmt die nächsten Monate beschäftigen. Das ist heute ein ziemlich historischer Tag für die Medienstadt Hamburg. Die letzte tägliche Ausgabe der Hamburger Morgenpost ist erschienen, nach fast 75 Jahren. Zu Glanzzeiten hatte die Mopo eine Riesenauflage von 450.000 Exemplaren. Aber zuletzt hat die Zeitungskrise der Mopo auch ziemlich zugesetzt. Aber die Kolleginnen und Kollegen von der Mopo hören nicht auf, sondern sie machen einen Neustart als Wochenzeitung. Gleich morgen kommt die erste Ausgabe raus. Da kann ich mir vorstellen, da ist jetzt ziemlicher Abschiedsschmerz, aber auch Aufbruchstimmung. Der Chefredakteur Mike Koltermann, der schreibt heute von einem wilden Gefühlsmix in der Redaktion. Und er schreibt dann noch Folgendes über seine Zeitung. Das ist einfach so gut, so schön, kann ich gar nicht frei sprechen und deshalb lese ich das jetzt vor. Eine feste Größe im Nachkriegsdeutschland. Helmut Schmidt, Wolfgang Clement, Strahlenskandal, Uwe, Udo, Otto, Ole, Olaf, Peter. Politisch, unverschämt, ruppig, albern, witzig, wichtig, umstritten. Immer irgendwo links, manchmal chaotisch, manchmal daneben, manchmal Volltreffer. Immer da, immer durch und durch Hamburg. So war das immer und so bleibt das. Nur anders. Ja, da hatte ich spontan das Bedürfnis, ihn zu interviewen für diesen Podcast. Was denn jetzt anders wird? Er hat auch sofort zugesagt, der Mike Koltermann. Das kommt aber nicht heute mitten im Abschiedsschmerz, das Interview, sondern morgen, wenn die erste neue Ausgabe erscheint. Wisst ihr Bescheid? Ich freue mich schon drauf. Bei diesem Gerichtsprozess bekommt man fast Mitleid mit der Angeklagten. Eine 61 Jahre alte Frau stand heute in Hamburg vor Gericht. Sie ist mit Hilfe von gefälschten Betriebsausweisen an günstige Karten gekommen, zum Beispiel fürs Ohnsorgtheater oder die Oper. Das hat sie über Jahre hinweg gemacht und wurde heute zu einer Geldstrafe von 6.300 € verurteilt. Als der Richter sie gefragt hat, ob sie denn jetzt noch in die Oper geht, da hat sie wohl mit den Tränen gekämpft und gesagt: Nein, da werde ich immer daran erinnert, was ich getan habe. Also ziemlich schlechtes Gewissen bei ihr offensichtlich. Knapp 400.000 €. So viel Miete gibt die Stadt Hamburg jeden Monat für das neue Gebäude der Staatsanwaltschaft aus, obwohl die Staatsanwaltschaft da immer noch nicht eingezogen ist. Um 2 Jahre hat sich der Umzug verzögert. Erst jetzt in diesem Frühjahr geht's so richtig los. Ja, und in der Zwischenzeit hat das Gebäude schon Millionen an Miete verschlungen. Das läppert sich. Deshalb spricht der Bund der Steuerzahler von einem Skandal und Steuerverschwendung. Und jetzt geht der Streit in eine neue Runde. Hamburgs Justizsenatorin Anna Gallina schießt nämlich ziemlich scharf zurück. Heiko Sander hat mit Anna Gallina gesprochen. Heiko, was sagt sie denn zu dem Vorwurf, das sei Steuerverschwendung?
Ja, sie weist den Vorwurf ziemlich brüsk zurück und sie sagt auch, der Steuerzahlerbund sei eine unseriöse Quelle. Sie meint, dass der Steuerzahlerbund gar nicht bewerten kann, was mit diesem Geld gemacht wird oder warum dieser Leerstand notwendig sei, nämlich um dieses Gebäude umzubauen. Das sei sehr aufwendig gewesen, es umzubauen, um es für die Staatsanwaltschaft herzurichten, mit der Sicherheitstechnik notwendig. Und dann, ja, natürlich, es hat auch Verzögerungen gegeben. Das Management wurde auch einmal ausgetauscht in diesem Planungsprojekt. Früher hat die Staatsanwaltschaft das selbst gemacht, jetzt hat es die Justizbehörde selbst übernommen, das Projekt. Und dann kamen noch Corona und Krieg dazu und das führte dann dazu, dass auch dann Handwerkerfirmen und Planungsbüros pleite gegangen sind und das habe dann alles zu Verzögerungen geführt. Ob das jetzt Steuergeldverschwendung ist, also nur das vorsätzliche oder sagen wir mal grob fahrlässige Ausgeben von Steuergeldverschwendung ist oder auch in dieser Art und Weise, das liegt natürlich im Auge des Betrachters.
Na, Anna Galina scheint sich da ja sehr sicher zu sein, dass es eben keine Steuergeldverschwendung ist. Auf der anderen Seite denkt sich der Bund der Steuerzahler ja diese Zahlen nicht aus. Die sind ja durchaus seriös. Warum schießt sie so scharf gegen den Steuerzahlerbund?
Ja, so ein bisschen hat sich das ein bisschen aufgeheizt zwischen Steuerzahlerbund und Justizbehörde, hat man den Eindruck. Das ging doch über Monate immer hin und her. Der Steuerzahlerbund sagt, dieser Mietvertrag, der wurde ja schon 2019 unterschrieben, also lange bevor das Gebäude überhaupt bezogen werden konnte oder überhaupt der Umbau starten konnte. Und er sagt, warum hat man denn nicht dann schon geplant? Man konnte doch schon mal mit Grundrissen loslegen. Und es wurde ja auch damals davon gesprochen, dass quasi eine Doppelmiete möglichst vermieden werden soll, dass das eigentlich alles Zug um Zug gehen sollte. Und jetzt ist das Ganze so schief gelaufen. Die Justizsenatorin sagt, sie hat dieses Projekt natürlich auch ein bisschen von ihrem Vorgänger, eben dem grünen Justizsenator Till Steffen, geerbt. Und da sei das damals unterschrieben worden. Also intern hört man auch so ein bisschen aus den Behörden beziehungsweise aus der Staatsanwaltschaft, dass vielleicht bei der Verhandlung man das vielleicht auch ein bisschen anders hätte machen können, weil auch die Mieten sind nicht gerade gering.
Also jeder, der schon mal umgezogen ist, der weiß ja, wenn man eine Doppelmiete vermeiden kann, dann sollte man das auf jeden Fall tun, denn sonst wird es sehr schnell teuer und hier hat es eben überhaupt nicht geklappt. Geht denn jetzt wenigstens diese Hängepartie um den Umzug mal zu Ende?
Also der Generalstaatsanwalt sagt, das ist eine Herkulesaufgabe. So eine Staatsanwaltschaft ist ja die zweitgrößte in Deutschland, umzuziehen, das macht man nicht mal eben so. Weil es muss natürlich sichergestellt sein, dass Haftsachen weiter funktionieren, dass die Staatsanwaltschaft auf jede Akte immer weiterhin darauf zugreifen kann. Das heißt, im laufenden Betrieb muss umgezogen werden. Er hofft, dass wenn alles gut läuft, dass sie bis zum Ende des Jahres komplett umgezogen sind.
Danke, Heiko, und das wirst du weiter beobachten. Das war's für diesen Donnerstag. Ich wünsche euch einen wunderbaren Feierabend. Und wenn ihr mögt, eine frische Folge Hamburg heute gibt's ja schon morgen wieder. Bis dahin, tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.